Das wollen wir heute Abend miteinander besprechen, relevante Verkündigung. Relevante Verkündigung. Ich hätte jetzt, ich könnte etwas sehr schnell abhaken, wenn ihr mir 10 Minuten gebt. Das ist ein sehr wichtiges Thema. Das ist zielgerichtete Verkündigung. Könnte ich in 10 Minuten? Sonst muss ich ein Sonderdings einlegen und ich bin ziemlich da beim Thema. Okay. Zielgerichtete. Ja, wie bitte? Günther? Weißt du, was ich vor Augen malen will, ist die Lösung zu einem Missstand. Ich meine nicht, dass wir alle unmittelbar jetzt in der Lage sind, etwas zu dieser Lösung beizutragen. Ich meine, ich habe wirklich Schwierigkeiten. Ich bin ein junger Bruder und ich bin nicht so weit in meinem Verständnis der Bibel, dass ich von irgendeinem Buch des Alten Testaments oder sogar des Neuen Testaments lernen kann. Jemand fragte mich heute über 1. Johannes, ich sagte, ich kenne mich nicht aus. Ich meine, ich könnte eine Bibelstunde halten oder ich kann vielleicht etwas reden darüber, aber mich wirklich auskennen, wo ich daheim bin und meine Augen schließen kann und wirklich durchdenken sein Argument, das kann ich nicht. Und wir müssen realistisch sein. Es wäre gut, in 2. Petrus zu beginnen. Beginne hier, wo ihr ein Gerüst habt und studiert. Und studiert und studiert. Und dann im Laufe der Zeit wird man weiterkommen. Das, was man weiß, man verbindet. Worauf ich hinweisen will, ist Folgendes. Wenn du eine biografische Person darstellst und du sagst den Leuten, folge ihm nach, ohne zu verstehen, was gemeint war in 1. Buch Mose oder 1. Buch Samuel, dann ist es gefährlich. Pass auf, meine ich nur. Und wenn du beginnst, Elemente von Texten zu übertragen, tu das nicht wahllos, versuch zumindest den Text zu verstehen, was die damalige Botschaft war. Und wir haben mehr als eine Möglichkeit zu reden. Ich meine, beim Brechen des Brotes kann man jedes Mal ein bisschen was sagen, wenn man sich kurz fasst, wenn es hat mit dem Thema des Herrn gedenken. Und in der Bibelstunde kann man Beiträge leisten. Und wenn man wirklich etwas bringt, was vom Text fundiert ist und den Geschwistern hilft, dann wird man mehr Möglichkeiten bekommen zu predigen. Nicht jeder von uns soll sehr viel predigen. Nicht jeder von uns wird die Begabung haben. Wir müssen selber erfahren, welche Begabung wir haben. Aber diese Prinzipien, seien wir eines Tages anerkannte Lehrer oder seien wir Leute, die hin und wieder im Brechen des Brotes was sagen wollen, weißt du, was ich meine? Die Prinzipien sind eine Hilfe. Ich weiß nicht, Günther, es ist nicht, dass ich eine Latte so hoch sitzen will, dass niemand sie erreichen kann. Das meine ich nicht. Lesen wir ein paar Verse. Jesaja, Kapitel 55. Zielgerichtete Verkündigung. Vers 10. Beginnt mit den. Ich soll eigentlich nicht da beginnen. Ich habe das da gesagt. Ich soll zurückgehen, aber ich beginne trotzdem mit den, dieses Mal wegen der Zeit. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt, und nicht dahin zurückkehrt, habe die Erde getränkt und befruchtet und sie sprossen gemacht und dem Seemann Samen gegeben und Brot dem Essenden, also wird mein Wort sein, das aus meinem Munde hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Bleib bei diesem Text, und ich lese eine Ergänzung vor aus dem Neuen Testament, 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 5. Das Inziel, das Telos, ist das griechische Wort. Das Inziel unseres Gebotes ist Liebe aus reinem Herzen, guten Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Das Inziel unseres Gebotes. Bevor wir von dem Aufbau einer Predigt reden, wollen wir etwas sagen zum Ziel und Zweck des Ereignisses. Beginne bei einer Predigtvorbereitung erstens mit deinem Ziel. Du hast den Text studiert, jetzt hast du dein Ziel. Was will Gott hier sagen? Und dann beginne mit dem Plan. Ziel bevor, kommt bevor dem Plan. Vor dem Plan. Das Ziel des Wortes Gottes. Beachte das. Es regnet. Gut. Gott sagt, der Regen fällt zum Boden. Ja, aber der Regen kehrt zurück in den Himmel. Aber bevor der Regen im Himmel zurückkehrt, er erreicht sein Ziel. Er bewässert die Erde. Samen werden gesät. Pflanzen wachsen. Leben in dieser Biosphäre ist möglich, weil Regen erreicht sein Ziel. Und so mit Gottes Wort, jemand predigt etwas, betitelt Verschiedenes vielleicht, und dann ein lieber Bruder nach der Verkündigung, stattdessen, dass er selber an eine Anwendung gedacht hat, was Gott sagen will zu dieser Zuhörerschaft, er predigt seine Verschiedenes und dann er sagt, aus seiner letzten Bemerkung, möge der Heilige Geist dieses Wort anwenden auf unser Leben. Hast du es je gehört? Freunde, der Heilige Geist wendet nichts an. Wir wenden an. Das ist unsere Aufgabe. Schieben nichts in seine Schuhe. Und dann ein anderer steht auf und betet, O Herr, lass dein Wort sein Ziel erreichen. Du hast versprochen, dein Wort wird nicht zu dir leer zurückkehren. Du wirst dein Ziel erreichen durch dein Wort. Ich möchte euch fragen, ist das, warum dieser Vers in der Bibel ist, dass wir so predigen nach einem ziellosen Predigt? Ich glaube nicht. Weißt du, der Betende hat eine gute Absicht und wir wollen das wirklich glauben, dass der Herr genau das tut, was er betet. Aber der Mann, der gestanden ist, 45 Minuten lang auf dem Podium, hat die Aufgabe und es ist unentschuldbar, wenn er nicht weiß, was Gott jetzt tun will. Nicht, dass er weiß, Schwester X soll ihr Auto verkaufen und das Geld geben in die Mission, oder dass Bruder X soll aufhören mit Selbstbefriedigung. Vielleicht weiß er das nicht. Aber er soll wissen, was Gottes Botschaft in diesem Text ist. Und eher, wenn er das weiß, du weißt, warum du da bist. Und was Gott hier sagen will. Er hat dir gesagt, was du studieren sollst. Ey, du weißt, du bist hier in seinem Auftrag. Und du weißt, was 2. Petrus 1 sagt. Ich sage dir eines, wenn ich in dieser Situation bin, dann ist es nicht schwer für mich zu glauben. Wenn ich weiß, ich bin hier in Mettmann auf dieser Kanzel mit diesem blauen Teppichboden, den ich so gut kenne, unter diesen Leuten, und dieser ist der Text, Und ich weiß, was Gott hier meinte. Dann kann ich beten, Jesaja 55, mit Glauben. Denn das ist sein Telos. Ich bin da drinnen in dem, was heute tun will. Ich möchte nicht Folgendes behaupten. Ich möchte nicht behaupten, dass wenn jemand aufsteht und Verschiedenes predigt, dass Gott das nicht benutzen kann. Denn unter dem Verschiedenes, weißt du, in seinem, der ist leider nicht da zu hören, Schrot. Sicher, du schießt mit Schrot in eine Schrot, in ein kleiner Vogel wird getroffen hier und da. Und es ist schließlich Gottes Wort. Wirklich. Es ist schließlich Gottes Wort. Und du bringst eine Kette von Gedanken zusammen und sie sind wahrscheinlich der Großteil biblische Grundsätze, die richtig sind und sich beziehen auf einen Text. Und du bringst das. Preis den Herrn. Ehrt sein Wort. Und diese Mini-Predigten haben ihre Wirkung. Und es ist auch möglich, zu reden und gar nicht selber zu verstehen, was du sagst, und das ist Gottes Botschaft an die Leute. Wenn ein Esel das tun kann, mit Bilam, kannst du das auch tun in dem Podium. Tatsächlich. Das ist eine Hilfe für mich. Ich habe öfters gesagt, Gott im Gebet vor einer Botschaft, oder weißt du, ich habe weniger Probleme bei Botschaften als bei schwieriger Seelsorge. Ich bin nicht so begabt da. Aber ich sage, Gott, du konntest einen Esel benutzen. Du kannst den Kiefer von einem Esel benutzen, in dem Hand von dem richtigen Mann. Du kannst einen Ochsen stecken benutzen, in den Händen eines Mannes, der mit deinem Geist erfüllt ist. Gott, du kannst mich benutzen. Und oh, wie wunderbar ist es, dass er das tut. Aber was mir wirklich hilft, ich kann dir wirklich sagen, zu predigen mit Überzeugung und mit Glauben, und das ist wirklich ein Geheimnis in richtigen Predigen, wo ich wirklich Glauben habe, ist, wenn ich nachgedacht habe über diese Leute und ich habe Frieden über diesen Text und ich habe geschwitzt daheim. Es mag nur 5 Brote sein und 2 Fische, die ich habe, aber in seinen Händen, das kann eine Menge Leute füttern. Eine Menge Leute. Und so, ich komme und ich sage zu dem Herrn, obwohl ich studiert habe, ich habe meine 5 Brote und 2 Fische. Aber ich komme her und ich sage, oh Gott, gib mir Brot. Was für eine Hilfe ist das? Zu predigen mit einem Ziel. J. Adams, in seinem praktischen Buch Preaching with Purpose, Predigen mit einem Ziel, sagt, es gibt wenige Mängel in der Verkündigung so katastrophal in ihrer Auswirkung als die häufige Versäumnis, das Telos, Absicht, Vorhaben, Vorsatz eines Predigttextes herauszufinden. Der Abschnitt und daher das Wort Gottes selbst wird missrepräsentiert, missbraucht und misshandelt, wenn das Telos nicht entdeckt wird, folglich gehen Kraft und Vollmacht verloren. Das ist vielleicht überzeichnet, aber das ist ein großer Mangel. Ein paar Gedanken, einige Dinge, die dir groß geworden sind, zu verkündigen, wenn Gottes Telos die nicht groß geworden ist. Ich war auf einer Freizeit in der Bundesrepublik und es war toll, weil die Gestalt der Freizeit glauben an Geistesführung. Und das habe ich am liebsten. Dann kann ich einfach beten und reden, Nöte herausfinden und die Sache überlegen, und da, wo ich meine, eine Botschaft zu haben, ich kann es bringen. Das tue ich am liebsten. Ich habe einige Texte erwählt und ein Thema. Und ich habe sehr, sehr klare Zielvorstellungen gehabt. Wo bin ich? Ich predigte, hier sind vier der fünf Botschaften, die Herrschaft Jesu Christi, Levitikus 3, das Sündopfer. Ich wollte, dass die Leute den Ernst der Sünde sehen und dass sie wissen, was sie tun, wenn jemand sündigt. Das ist ein wunderbarer Care-Rhyme in Levitikus 3. Wenn ein Fürst des Volkes sündigt, wenn der geweihte Priester sündigt, wenn jemand sündigt, wenn die ganze Versammlung Israel sündigt, wenn jemand sündigt. Hast du das irgendwo gehört? Wenn jemand sündigt? Und wenn jemand sündigt? Und wenn jemand sündigt? Und wenn jemand sündigt? Wo hast du das gelesen? Irgendwo anders? 1. Johannes. Und ich predigte natürlich das dritte Buch Moses. Aber ich wollte, dass sie verstehen, 1. Johannes. Und was sie tun, wenn sie sündigen. Römer 8. Auf den Wegen der Herrlichkeit, auf den Weg mit Heilsicherheit zur Gleichförmigkeit mit Christus, mit dieser Hoffnung, ist mein Heil automatisiert. Wem er vorher bestimmt hat, die hat er berufen, die er berufen hat, die hat er rechtfertigt, und wie er die rechtfertigt hat, die hat er verherrlicht. Ich schaue den Film an, ich bin gerettet. Und ich komme immer näher zur Gleichförmigkeit mit Christus. Ist es so? Automatisiert das Heil? Oder gibt es nicht hier eine Rolle für den Heiligen Geist? Viertens, Sexgespräche mit Frauen und eine Struktur in Johannes Evangelium über die Kindschaft des Gotteskindes und mein Verhältnis mit Gott. Ganz klare Ziele. Ich will, dass Sie sehen, was für ein Verhältnis Sie haben mit Gott. Ich will Heilsgewissheit vorstellen, was so viele da sind von Gemeinschaften und Baptistengemeinden und überall. Ich möchte Sünde vor Augen malen. Und ich habe bewusst bei jeder Predigt auf mein Ziel gesteuert. Ich habe einige Gespräche, aber dieser Brief hat mich interessiert. Durch dich wurden mir und den anderen, er redet von einer Gruppe von Leuten aus einer Baptistengemeinde, einige Grundwahrheiten klar. Ich zum Beispiel kann mittlerweile viel mehr mit dem Begriff Kind Gottes anfangen. Bisher hatte ich gar keine Ruhe und hatte bei jedem Tal Angst, unten bleiben zu müssen. Aber jetzt weiß ich, dass mir alle Dinge zu Besten dienen. Gott hat mich angenommen und sorgt dafür, dass ich zum Ziel komme. Das ist Römer 8, das vorherige war Johannes Evangelium. Ebenfalls wurde mir die Größe und Wichtigkeit und die Grundsätzlichkeit der Sündenvergebung klar. Dritten Buch Mose, Kapitel 3. Aber auch, was es heißt, zu sündigen. Sünde tötet. Im Moment lese ich das zweite Buch Mose. Bis zur Freizeit sah ich das Alte Testament als abgeblasene Sachen. Wie heißt das? Abgeschlossene Sachen. Jetzt wird mir klar, wie sehr uns zur Lehre dienen soll. Übrigens, ich habe die richtigen Patronen für meine Schreibstifte und so weiter. Denn erwähnt er Peter und sein Freund, und sie haben aufgehört zu rauchen. Interessant. Herrschaft Jesu Christi. Rauchen. Dritte Buch Mose. Das Alte Testament schätzen lernen. Dritte Buch Moses, Sündenvergebung klar. Römer 8, ich weiß, ich bin gerettet. Und Johannes, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein. Ich habe das irgendwie gelernt, oder ich lerne das. Ich glaube, ich habe es voll ansatzmäßig gelernt, wenn ich stehe auf einem Podium. Ich habe ein Ziel und das hilft mir. Meine ganze Predigt ist auf ein Ziel gesteuert. Und ich gehe nicht so weit weg vom Thema, denn ich sehe langsam, das ist nicht mein Ziel. Und ich komme zurück. Und ich steuere auf das Ziel. Sowohl, und das ist wirklich eine Hilfe, du wirst das bestätigen können, Joshi, in der Evangelisation, oder? Wenn du da bist und du hast einen Text und du hast ein Ziel, das werdet ihr in den offenen Abenden erleben, wie wichtig das ist. Eine Predigt ist kein Schweizer Cracker, schrieb einer. Wie heißt das auf Deutsch? Das ist ein österreichischer Begriff. Schweizer Cracker ist Feuerwerk. Das Eine Predigt ist kein Knallkörper, den man zündet, um seinen Lärm zu hören. Hör mal zu, das ist eine sehr gute Definition. Die Predigt ist eine Jagdgewehr. Und bei jedem abgefeuerten Schuss sollst du schauen, um das Wild fallend zu sehen. Ich bin ein Jäger, ich weiß, was das heißt. Eine Predigt, und du schießt und du wartest, bis das Tier zusammenbricht an der Stelle. Oh, das war ein guter Schuss, wenn er das ist. Das ist eine Predigt. Gut. Zuerst bitte ohne. Wenn ich Typologie lese, dann muss ich das in Betracht ziehen. In der Auslegung des Alten Testaments habe ich drei Prinzipien zu beachten. Es ist eine Bibel, eine Offenbarung. Zweitens, die innere Übereinstimmung von der Offenbarung. Es wird keine Widersprechung sein, Altes und Neues Testament. Und dass die Offenbarung wird fortschreiten. Wir haben geredet über Geschichtsauslegung. Wir haben ein bisschen über die Prinzipien, Christologie und Prophetie haben wir nicht behandelt, aber das ist wahrscheinlich in diesem Rahmen gar nicht notwendig. Und dann die typologische Bedeutung. Und beim Studium von Typologie sind folgende Prinzipien zu beachten. Und ich glaube, ihr empfindet mal die Lösung dieses Problems. Zuerst einmal, was ist Typologie? Das ist eine berechtigte Frage. Nein. Brauchst du alles, was ich habe? Eine ganze Tempelschätze? Typologie. Von Gott eingeführte Veranschaulichung von geistlichen Wahrheiten. Eine Zweitdarstellung. Eine zweite Ebene von Wahrheit durch Handlung neben der buchstäblichen, mit der Absicht und dem Plan, geistliche Wahrheiten fassbar zu machen. Unger von Bibel Aktuell sagt es so: Typos, griechisch, typos. Abdruck oder Mal, das von einem Abdruck verursacht wurde, ein Muster oder Eindruck, ist eine Zweitdarstellung durch Handlung neben der buchstäblichen, mit der Absicht und dem Plan, geistliche Wahrheiten fassbar zu machen. Ein Typus ist gleichermaßen das einem buchstäblichen Geschehen, einer Person oder einer Sache von Gott aufgedruckte Bild oder Stempel zur Erklärung einer geistigen Wahrheit, von der er Zeugnis geben soll. Richtig verstanden und beurteilt ist die Typologie ein starker Beweis der göttlichen Inspiration. Typologie ist im Grunde das göttliche Erlösungsplan für alle Zeiten, von Gott selbst eingeflochten in die Fäden der biblischen Wahrheiten. Anders gesagt, Gott ordnete die Geschichte. Und ich glaube, wenn ich 1. Samuel geschrieben hätte, hätte ich aus Rücksicht auf David diese Geschichte beiseite gelassen. Aber Gott ordnet die Geschichte. Drei wesentliche Elemente der Typologie, sagt der Neutestamentler von Dallas Theological Seminary, S. Lewis Johnson, übrigens ein Ältester in der dortigen Versammlung. Drei wesentliche Elemente der Typologie sind: 1. Übereinstimmung, 2. Geschichtlichkeit und 3. Vorhersagung.
Übereinstimmung. Nicht deckungsgleich. Übereinstimmung. Das ist ein Problem. Vielleicht fordern wir was von Typologie, was gar nicht gemeint ist. Es ist nur, dass Gott hat die Geschichte so geordnet und so berichten lassen, dass ein Muster ergibt sich. Übereinstimmung ist da. Geschichtlichkeit. Das heißt, die Ereignisse, die dargestellt wurden im Alten Testament, sind tatsächlich geschehen. Sie sind nicht einfach dargestellt, um etwas Höheres zu sagen. Wie manche Prediger, sie sagen Beispiele aus ihrem Leben, sind gar nicht wahr, weil sie etwas veranschaulichen wollen. Oder sie übertreiben, weißt du, heilige Übertreibung oder sowas. Das ist die Bibel nicht. Das ist wirklich geschehen und die Muster, und ein Muster ergibt sich. Und drittens, Vorhersagung. Diese großen Ereignisse vom Neuen Testament werfen ihr Schatten schon im Alten Testament. Sind angekündigt durch die Berichterstattung. Und es ist ein umstrittenes Wissensgebiet. Meine Güte, was habe ich gelesen? Offenbarung 12, da hat man da gefunden, Phantom Jets. Vielleicht sind wir in Offenbarung 12, ja. In den vielen Frauen von Salomon, die Tugenden Christi in den tausendjährigen Reich. In Hesekiel findet man UFOs. Das ist ein Extrem. Andere Extrem, manche wollen Typen nur anerkennen, die im Neuen Testament wieder zu finden sind. Das heißt, David ist weg. Das heißt, Josef ist weg, nie erwähnt im Neuen Testament. Das heißt, das Ganze ist weg. Manche wollen nur Autors Absicht. Das heißt, wenn der Autor nachweisbar ein Typus verkündigen wollte, erst dann kann es so sein. Prinzipien der Auslegung. Betrachte die im Neuen Testamentlichen Vorbilder, sie sind richtungsweisend. Und hier ist meine Antwort dazu. Vergessen wir für ein paar Minuten das Neue Testament, wenn wir können. Was siehst du im 4. Buch Mose 21 in der Schlange auf der Stange? Was für Vorstellungen bei dir erweckt eine Schlange? Und Empfindung? Zuneigung und warme Gefühle? Nein, Sünde. Ich denke nicht an eine Sünde, wenn ich eine Schlange sehe. Ich denke daran, ich möchte gar nichts damit zu tun haben. Ich schreck mich ab. Du denkst so geistlich. Rede ganz normale Empfindung. Weißt du, gehst du an einem Tiergarten, ich sage nicht, Sünde. Ich sage, wie mit meinen Frau und Kindern, ich bin froh, dass so viel Glas zwischen uns ist. Gell? Weißt du, was ich meine? Das empfindest du. Und im übertragenen Sinn, Sünde. Und noch mehr an Sünde. Den Gegenspieler Gottes. Oh. Und das soll ein typisch sein auf Christus? Aber der Herr Jesus Christus hat so verstanden. Und er hat das Evangelium damit gepredigt. Und ich habe es aufgetan und ich habe Bekehrungen erlebt, als ich redete über eine Schlange. Und wie Christus am Kreuz zur Sünde für uns gemacht wurde. Ich habe Bekehrungen erlebt bei dieser komischen Geschichte. Ich hätte es nie geahnt, wenn Christus es nicht gesagt hätte. Was für mich hilft, ist, dass ich im Neuen Testament angeführten Vorbilder, sie sind richtungsweisend für mich. Darf ich ein Vorbild anführen? Und dann sehen wir, Typen sind nicht deckungsgleich mit dem Ereignis, sind manchmal ganz anders, aber es gibt ein Muster in dem Ereignis. Beispiel. Ihr kennt, ja, man soll es nie sagen von dem Podium, aber ich darf es hier sagen. Ihr kennt schon die Geschichte. Meistens kennen sie nicht die Geschichte. Typen, Prinzipien der Auslegung, ich habe Hebräer 7 studiert. Viel Typologie da. Ich wollte wissen, und hier wäre eine Aufgabe für alle von euch. Studiere im Neuen Testament, wie Typologie benutzt wird, das ist nicht abgegrenzt dann, aber das ist richtungsweisend. Und dann hast du Prinzipien und du kannst das Alte Testament dann lesen und diese Dinge entdecken. Zuerst einmal typologische Ämter. Melchizedek war Priester. Er taucht auf ein paar Verse im ersten Buch Mose und wird wiederum erwähnt im Psalmen. Weißt du, ich hätte nie eine Predigt über Melchizedek gehalten, das wäre unter geordneter Punkt bei Abraham, wenn ich nicht wusste vom Neuen Testament. Aber hier war ein Priester. Und der stellte Christus in einem bestimmten Amt dar. Die Bedeutung von Namen sind bei der Typologie interessant. Ich fand es interessant gestern Abend, dass bei dem Stein, bei den Felsen Azel, hat Jonathan gesagt, du musst gehen, denn das ist der Stein des Wegganges. Das interessiert mich. Was bedeuten die Namen? Denn Melchizedek heißt, was? Wie viele von euch wissen das? Wir müssen den Text lesen. Das ist das Problem. Sag nie wie ich heute, ihr kennt die Geschichte. Denn öfter stimmt es nicht. Hebräer Kapitel 7, Vers 1 bis 10. Ich habe meinen eigenen Grundsatz übertreten und jetzt ist es mir auf meinen Kopf zurückgekommen. Denn dieser Melchizedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Königin zurückkehrte und ihn segnete, welchen Abraham den Zehnten zuteilte von allem, der ärztlich verdolmetscht König der Gerechtigkeit heißt, so dann aber König von Salem, das ist König des Friedens. Und der Schreiber sagt, beachte seinen Namen. Sein Titel, oder sein Name heißt König der Gerechtigkeit. Sein Titel, wo er arbeitet, in Salem, ehemaliger Jerusalem, ist König des Friedens. Und dann sagt er, gewaltig, huh? Ein Priester ist zugleich ein König, ist zugleich König der Gerechtigkeit, ist zugleich König des Friedens. Whoa! An wen denkst du jetzt? Sagt der Schreiber. Ich denke an Jesus. Und er sagt nicht nur das, die Reihenfolge der Berichterstattung ist wichtig. Er ist zuerst genannt im Alten Testament Melchizedek und im nächsten Satzteil König des Friedens. Weil Gerechtigkeit geht dem Frieden immer voraus. Lies Römerbrief. Da wir nun rechtfertigt worden sind, haben wir Frieden mit Gott. Und so ist es immer in der Bibel. Und so er sagt, er ist genannt zuerst das und dann das. Und er macht es ganz deutlich, dass die Reihenfolge der Ereignisse ist wichtig. Drittens, geordnete Details der Geschichte und Berichterstattung. Und hier ist der Hilfe bei David. Zum Beispiel, das strategische Verschweigen von Details wird durch andere Schriftstellen bestätigt. Wir lesen hier, er ist ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens haben. Aber dem Sohn Gottes verglichen, ähnlich. Es gibt Leute, selbst ein großer Schweizer Theologe, der sagt, Melchizedek ist eine Erscheinung Jesu tatsächlich im Alten Testament. Warum? Er ist ihm so ähnlich. Er muss Hebräerbrief lesen. Hebräerbrief sagt, er ist ihm ähnlich. Und das ist Typologie. Die Ähnlichkeiten der Berichterstattung im Alten und im Neuen Testament. Er ist ähnlich insofern. Du liest im Alten Testament, wie heißt der Vater von Melchizedek? Ist es wurscht? Nein, es ist nie wurscht bei einem Priester, wie sein Vater heißt. Denn er ist Priester wegen Abstammung. Okay? Er muss seine Geschlechtsregister präsentieren, sonst kann er nicht Priester sein. Und hier ist einer, der fragt, wer ist sein Vater? Ich weiß nicht, ist nicht. Wer ist seine Mutter? Ist es nicht erwähnt? Wann ist er geboren? Ist es nicht erwähnt? Wann starb er? Ist es nicht erwähnt? Du, er ist geboren. Selbst Jesus war geboren. Er ist gestorben. Er hatte eine Mutter und vermutlich einen Vater. Aber in der Bibel, Freund, in der Bibel hat er keine Mutter und keinen Vater und keine Geburt und keinen Tod. Es ist also, er ist einmal erwähnt, ohne Anfang, ohne Ende, permanent da. An wen erinnert das sich? An Jesus. Oh, er war, ist nicht, dass er nicht gestorben ist. Aber wie es berichtet wird, seht ihr, es ist die Berichterstattung, was der Typus ausmacht, nicht der Charakter des Mannes. Adam ist ein Typus von Christus, sagt Paulus in Römer 4. Ich wäre nicht drauf gekommen. Und nicht in vielen Einzelheiten, nur in einem. Er war der Erste von einer Familie. Und das, was er tat, wirkte sich aus auf die ganze Familie. Durch sein Ungehorsam. Und sein Ungehorsam und dessen Auswirkung übertragen auf andere ist ein Typus, überleg das mal, von Christus und sein Tat der Gerechtigkeit wirkt sich auf eine ganze Familie aus. Ich tue das, weil, wenn ich darauf aus bin zu sagen, da, oh, das stimmt nicht. Es muss passen. Es muss nicht passen. Es muss passen in der Berichterstattung. Es ist nicht, dass es ein Jesus war im Alten Testament, verkleidet in verschiedenen Gestalten und jetzt gibt es ein Jesus im Neuen Testament. Es ist die Berichterstattung, ist von inspirierten Propheten, die inspiriert sind von einem Heiligen Geist. Der Beauftrag ist von dem Vater und der Vater in seinem Herz hat ein großes Thema, Jesus und unser Erlöser. Typologische Handlungen. Und das ist interessant. Ich weiß nicht, was Abraham dabei gedacht hat, was für Auswirkungen das hätte auf mein Leben und wie Christus mich in den Himmel vertritt. Aber er ist gekommen und er hatte diese ganze Beute da, gewaltiges ganze Zeug und alles. Und was macht man damit? Ich nehme nichts, sagte er. Aber Gott hat mir den Sieg gegeben. Und Gottes Mann war da. Und so er nahm und er gab ein bisschen dem Melchizedek. Und Melchizedek segnete Abraham. Er segnete ihn. Und wer segnet? Wer segnet ist größer als der Gesegnete. Du, mein 5 Jahre alter Kind, wird es nicht einfallen zu kommen zu mir, seine Hand auf mich zu tun und sagen, ich segne dich, Vater. Umgekehrt habe ich ähnliche Gebete für meine Kinder gesprochen. Ich habe Gottes Segen gewünscht auf sie. Aber in seinen Linden, und das musst du wirklich figurativ jetzt nehmen, war Levi. War Levi, war seine Urenkelkind. Okay, oder wie heißt Urenkel, oder? Seine Urenkel. So in den Linden von Abraham, weil Abraham stellvertretend für ihn, Abraham wurde gesegnet von dem Mann. Und diese symbolische Handlung, musst ihr überlegen, ist von solcher Tragweite, dass der einzige Apostel, der nicht verheiratet war, schrieb, dass das heißt, dass der Priestertum Melchizedeks erhabener ist als die jüdische Form, jüdische aramische Priestertum. So, wir sehen hier typologische Handlungen. Erwähnung des bleibenden Priestertums in einem späteren Schrift. Und das macht einen Rückschluss. Weißt du, bei dem Studium von Typologie muss man lernen, Rückschlüsse zu machen. Denn es ist eben so. Wir haben mehr Informationen wie damals und wir schauen von einer guten Perspektive, wir stehen auf der Schulter der Geschichte.
Okay, Schlussfolgerung. Priestertum muss geändert werden, und dann gab es später im Kapitel prophetische Hinweise. In der Studium von Typologie ist es sehr wichtig, wie ich sagte, die neutestamentlich angeführten Vorbilder zu betrachten. Ich weiß, es fällt uns schwer, wegen unserer Wertschätzung von Jesus, zu sehen, ein Vorbild auf Jesus bei einer unverantwortlichen Tat eines glaubensschwachen Mannes im Alten Testament. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe das Problem. Aber das Problem ist folgendes, die Lösung ist folgendes, in meines Erachtens, dass wir nicht den Charakter der Person immer übertragen müssen in dem Herrn Jesus. Es geht um Ähnlichkeit der Berichterstattung. Nächste Frage. Nicht nur in den alttestamentlichen angegebenen Beispielen haben eine Berechtigung. Josef, meine Güte, wenn du Josef liest, seine Geschichte, du kannst nur an Jesus denken, der Erhalter in dem tausendjährigen Reich, der die ganze Welt rettet, sozusagen, nachdem seine Brüder durch arge Trübsal zum Glauben gekommen sind und haben ihre Untat gesehen haben, dass sie ihren Brüder verworfen haben und typologisch getötet haben in dem Blut auf dem Gewand. Aber das ist im Neuen Testament gar nicht erwähnt. Buchstäbliche historische Auslegung wollen wir nicht unterbetonen oder unterschlagen. Das ist das größte Problem bei typologischen Auslegungen. Man hebt sich weg vom Text, redet über das Wesentliche, als ob David und die ganzen Leute nicht wesentlich wären. 4. Aufgrund typologischer Anhaltspunkte neue, nicht im Neuen Testament vorhandene Lehren zu erfinden, ist falsch. Typen dienen nur zur Veranschaulichung, sie sind keine Grundlage für lehrmäßige Argumentation. 5. Widerstehe die Versuchung, eine verborgene Bedeutung in allen Details des Alten Testaments zu sehen. Und jetzt gebe ich einen kleinen Einblick in meinen bösen Herzen. Okay? Oder ich wollte es nicht sehen. Mein Problem, oder meine, oh ja, wo ist mein Ding? Jetzt bin ich verloren. Wenn ich Probleme habe mit Speichel auf einem Bart, wegen einer unsinnigen Handlung, dann ich habe gestern gesagt, und hier ist eine gute Möglichkeit, das zu veranschaulichen, dass ich prüfe meine Überlegung mit Struktur. Das ist eine Hilfe. Und hier habe ich vielleicht einen Vorteil in einem Argument, weil ich viel über Struktur nachgedacht habe. Sind wir einverstanden einigermaßen, dass dieser Abschnitt wirft die Frage auf, ob Gottes Messias Israel verworfen hat? Ist die Frage aufgeworfen? Ist die Frage in diesem Kapitel die Frage nach der Loyalität David oder Saul und eine mangelnde Loyalität auf der Seite von Jonathan? Jonathan kehrt zurück und kommt nicht zum Thron. Sind wir einverstanden einigermaßen? Hier wird David gerechtfertigt. Hier ist David dargestellt in seinem Aufstieg bis zum königlichen Haus, seine Popularität und seine Verwerfung. Und David muss gehen. Und Freunde, ich habe hier zumindest 8 oder 10 neutestamentliche Bibelstellen angeführt. Und wenn du kommst zu dieser Geschichte, nach der Verwerfung Davids, und er muss gehen, und dann kommt eine Hülle, und dann muss er sich wiederum in Juda zeigen, welche Lücke entsteht in der prophetischen Geschichte. Wenn du das verwirfst, diese Geschichte, verwirfst du jedes Wort, das ich gestern Abend gesagt habe. Denn es ist ein Ganzes. Du musst es nehmen oder du musst es lassen. Denn alles hängt zusammen. Hier haben wir nicht eine Geschichte irgendwo erfunden am Rand eines kleinen Propheten. Hier haben wir eine Sache, wir haben argumentiert von Kapitel 6 bis Kapitel 31. Und hier ist ein weißes Fleck. Und das weiße Fleck ist übrigens die Kreuzigung unseres Herrn. So würde ich argumentieren. Aber ihr braucht es nicht glauben. Und ihr könnt ein ganz normales Christenleben ohne das führen. Aber ich habe überlegt, ich glaube ziemlich sachliche Prinzipien der Auslegung von Typologie. Ich weiß nicht, welche Prinzipien ihr vorstellen würdet an meiner Stelle heute.
Darf ich noch eine schwierige Stelle dann nehmen?
Ja, aber wir müssen schnell fliegen hier weiter. Wir schweben. Mach es schnell.
Sahaja 13.
Ich kenne es auch gar nicht. Wir haben nie wirklich studiert. Lies es nur vor.
Da wird gesprochen von dem falschen Propheten und er sagt in Vers 6, sagt man aber zu ihm, was sind das für Wunden zwischen deinen Händen, dann wird er sagen, sie sind entstanden, als ich im Hause meiner Freunde geschlagen wurde. William MacDonald hat das in einem Vorwort seines Buches geschrieben und hat diese Stelle ausgelegt, dass hier vom Herrn gesprochen wird. Und da taucht die Schwierigkeit auf, weil doch von dem falschen Propheten gesprochen wird. Und nur diese Passage halt herauszunehmen ist und anzuwenden ist.
Ich habe dabei...
Im selben Licht sehen.
Nein, denn das ist nicht Typologie, das ist Prophetie. Und ich habe hier Folien, aber es dauert 2 Stunden, Freunde, zu reden über die Prinzipien von Auslegung von Prophetie. Ich weiß nicht, ob wir das wegnehmen wollen von unserem Predigtthema. Und ich kenne mich in Zacharia gar nichts aus. Ich habe es höchstens 6-7 Mal gelesen. Muss jemand fragen, der in Zacharia Student war. Aber ich habe es schon erwähnt beim Brechen des Brotes. Ich bin so weit. Ich habe eine Frage. Prophetie. 2. Samuel Kapitel 7. Ist die Rede von Christus oder nicht? Ich werde dir ein Haus bauen und dein Sohn, ich werde sein Vater sein und er mein Sohn. Ist das prophetisch? Ja, Neue Testament, es ist prophetisch. Und wenn er verkehrt handelt, werde ich ihn züchtigen? Ist der nächste Vers? Oh, was machst du da? Prophetie ist eine ganz andere Gattung von dem, was wir gewohnt sind bei unserer Briefbetrachtung in der Gemeinde. Das ist eine ganz andere Literaturgattung. Und es sind, weißt du, ich habe meine Bücher über Predigtlehre durchgeackert. Und es sind ganze Kapitel, wie man Prophetie predigt. Und dann in Bibelstudienmethodik, das ist ein Thema für sich. Thema für sich. Denn der Prophet lässt sich los von Zeit. Und er kann einmal reden hier über Tyrus. Und aber einmal ist der Teufel im Bild. Es ist losgelöst. Prophetie ist eine andere Literaturgattung. Er redet über Emmanuel und die junge Frau von Jesaja bekam ein Kind und so hat er es genannt. Aber es gibt eine tiefere Bedeutung, wenn er redet über Emmanuel, nicht wahr? Prophetie ist sehr kompliziert. Und vermischt das nicht mit Typologie, sonst kommen wir wirklich in einen Strudel. Ein zweites Thema, ganz kurz, jetzt ohne Kassette. Ich muss doch was anderes sagen. Aber überleg mal, bitte. Ich halte nicht weniger von dir und liebe dich nicht weniger, wenn du nicht glaubst, was ich sage über Speichel an seinem Bart. Wirklich wahr. Ich versuche hier einiges mitzuteilen, was mir groß geworden ist, und ich versuche auch, die Prinzipien zu verlautbaren. Okay, jetzt zum eigentlichen Thema. Die Beschaffenheit, meine Güte. Eine Pause.